AfD Radio Wissen. Update.
Our common enemy is ISIL.
Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, versucht, die Wogen zu glätten. Unser gemeinsamer Feind heißt IS, sagt er. Gestern hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im türkisch-syrischen Grenzgebiet abgeschossen. Das hat für große Spannungen gesorgt. Wie es weitergeht, ist unser Thema im Update heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update. Wir haben es mit einer ernsten Situation zu tun. Sie erfordert, dass wir alle vorsichtig sind und zur Deeskalation beitragen.
Die NATO sagt, wir müssen gemeinsam gegen den IS kämpfen. Wir dürfen jetzt nicht damit anfangen, dass sich Staaten, die gegen den IS vorgehen, auch noch gegenseitig bekämpfen. Allerdings hält die NATO zum Mitgliedsland Türkei und glaubt ihr. Die Türkei sagt, sie hat den russischen Flieger abgeschossen, weil er über der Türkei gekreist sei. Man habe mehrfach gewarnt und den Flieger dann beschossen. In Russland ist man darüber empört. Konstantin Kosatschow vom russischen Außenministerium sagt, dass der Vorfall Konsequenzen haben wird.
Die Reaktion von russischer Seite werden hart sein, denn es ist wirklich ein Schlag in unseren Rücken. Es handelt sich um eine feindliche Aktion. Die Türkei hat ihre Position im Kampf gegen den Terrorismus definiert. Sie steht auf der Seite der Terroristen.
Auch Russlands Präsident Wladimir Putin ist dieser Meinung. Er sagt, die Türkei steht radikalen Islamisten zu nahe.
Die ganze Welt sieht, dass die heutige Regierung der Türkei eine Innenpolitik betreibt, die eine Islamisierung des Landes zum Ziel hat. Der Islam ist auch eine traditionelle Religion in Russland. Aber in der Türkei handelt es sich um eine radikale Variante des Islam. Das erzeugt eine unangenehme Atmosphäre.
Es gibt aber auch versöhnlichere Töne. Der russische Botschafter in Frankreich, Alexander Orlov, hat einem französischen Sender gesagt, dass es ein internationales Bündnis gegen den IS geben sollte, das den IS gemeinsam bekämpft und sich abspricht. Frankreich und die USA sollten mit dabei sein. Und auf Nachfrage sagt er, ja, auch die Türkei könnte mitmachen.
Avec la France, avec les avec l'Amérique, avec tous les pays qui veulent bien aller dans cette coalition.
Et vous mettriez les Turcs aussi dedans?
Bah, s'ils veulent, bien sûr.
Also es gibt auch versöhnlichere Töne, aber generell ist das Klima nach dem Abschuss sehr angespannt. Und der Vorfall hat konkrete Folgen, sagt Sergei Rutskoy vom russischen Generalstab.
Bei Kampfeinsätzen werden unsere Bomber nun von Abfangjägern begleitet. Sie sollen nicht mehr schutzlos sein. Wir warnen ausdrücklich, alle Ziele, die für uns eine potenzielle Gefahr darstellen, werden vernichtet. Und jegliche Militärkontakte zur Türkei brechen wir sofort ab.
Deutschland sagt, wir sind besorgt. Beide Seiten müssten sich zusammensetzen. Wütende Menschen haben heute in Moskau die türkische Botschaft mit Steinen beworfen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Nachdem die Türkei einen russischen Kampfjet abgeschossen hat, wird die Situation in und um Syrien auch im Netz weiter diskutiert. Mael twittert, willkommen zu den dritten Hungerspielen, ich meine zum dritten Weltkrieg. Orly Sagi empfiehlt, Putin, alles was du machen musst, ist ein paar Atomsprengköpfe reinzuschicken und dann so zu tun, als ob es der IS gewesen ist. Bei Facebook kommentiert Werner Truckenbrot, natürlich testet Russland, wie weit es gehen kann. Immer dieselbe Vorgehensweise im Baltikum, Schweden, Norwegen, Großbritannien. Schweigen und nicht kommunizieren. Im türkischen Grenzgebiet wird sich das Russland nicht ein zweites Mal erlauben. Erdogan bellt nicht nur, der schießt auch. Jens Schmidt findet, die NATO zeigt sich mal wieder von ihrer heuchlerischen Seite. 2012 war sie noch ganz empört, dass militärische Luftfahrzeuge, die unbestritten Grenzen verletzen, runtergeholt werden. Kritiker 1 schreibt bei tagesschau.de, alle wissen, dass die Türkei offen den IS unterstützt, um Assad zu stürzen und all die westlichen Länder, die dasselbe Ziel haben, nehmen die diktatorische Entwicklung in der Türkei in Kauf. Für sie ist Assad nicht das Problem, sondern der russische Flottenstützpunkt. Der IS scheint die einzige Terrorgruppe zu sein, der man im Westen zutraut, Assad zu stürzen.
Was sonst noch wichtig war?
Eigentlich ist uns doch klar, dass die Zeit der Krisen weit weg von uns, dass die lange vorbei ist.
Das hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier heute im Bundestag gesagt. Der Bundestag will dem Auswärtigen Amt mehr Geld geben, um dafür zu sorgen, dass Krisen im Ausland verhindert werden. Dieses Jahr hatte Steinmeier 3,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Nächstes Jahr sollen es 4,8 Milliarden sein. Mit dem Geld soll instabilen Ländern geholfen werden, sich gegen Terror zu schützen. Mit militärischer und humanitärer Hilfe. Steinmeier sagt aber, ob sich das am Ende rechnet, kann man nicht vorhersagen.
Zur Ehrlichkeit will ich allerdings sagen, wir können nicht jeden Euro umrechnen in ausbleibende Flüchtlinge oder gar in ausbleibende Terroranschläge.
Die Opposition ist der Ansicht, dass die Bundesregierung viel zu spät reagiert und dass sie immer noch nicht konsequent genug ist. Als Beispiel nennt Sevim Dadelen von der Linken die Waffenexporte.
Woher bekommt der Islamische Staat seine Waffen? Deutschland ist eines der größten Waffenexporteure der Welt und beliefert Diktaturen am Golf wie Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, von denen man weiß, dass die islamistische Terrormilizen in Syrien bewaffnen.
Was auf jeden Fall klar ist, erstmal soll Frankreich unterstützt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute Abend in Paris und trifft sich mit Frankreichs Präsident François Hollande. Es ist Merkels erster Besuch nach den Anschlägen. Frankreich will Unterstützung beim Kampf gegen islamistische Terroristen. Deutschland hat schon einen Vorschlag. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will mehr deutsche Soldaten in den Nordirak und vor allem in den Norden von Mali schicken. In Mali hatten Islamisten versucht, Gebiete zu erobern. Frankreich hat seitdem dort Soldaten stationiert. Mali war mal eine französische Kolonie. Die Bundeswehr hat im Moment 220 Soldaten dort stationiert, allerdings im relativ sicheren Süden. Wenn es nach von der Leyen geht, könnten bis zu 650 Soldaten zusätzlich geschickt werden, dann auch in den unsicheren Norden.
Die Franzosen sind sehr erfreut, dass wir hier uns stärker engagieren werden, denn das bedeutet, auch wenn in Mali es gelingt, etwas mehr Stabilität zu erwirken, dann ist die Bindung der Franzosen in diesem Teil der Welt nicht mehr so stark.
Heißt also, wenn Deutschland in Mali mehr hilft, können die Franzosen ihre Soldaten woanders einsetzen im Kampf gegen den IS. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat allerdings auch schon gesagt, falls die Franzosen noch mehr Unterstützung wollen, können wir auch darüber sprechen. In Brüssel in Belgien stand das öffentliche Leben in den letzten Tagen weitgehend still wegen der Suche nach den Terroristen von Paris und wegen der Angst, dass es auch in Belgien Anschläge geben könnte. Alles hatte zu, Läden, die Metro, Schulen. Heute hieß es zum ersten Mal wieder back to normal. Der belgische Ministerpräsident Charles Michel hat gesagt, auch in Zeiten von Terror und Gewalt muss man so normal wie möglich weiterleben.
Es wurde entschieden, dass die Schulen seraient réouvertes et que des mesures de sécurité, même si le niveau était un niveau élevé, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour pouvoir retrouver progressivement le cours d'une vie la plus normale possible.
Also die meisten U-Bahn-Linien fahren seit heute wieder, die Schulen sind wieder auf. Die höchste Sicherheitsstufe gilt zwar immer noch, aber man will wieder zurück zum normalen Leben. Wie vorher ist es allerdings nicht. In den Straßen stehen viele Polizisten und Soldaten. An Schulen und Kindergärten stehen Türsteher und Eltern und Lehrer und Erzieher und sogar die Kinder müssen ihren Ausweis vorzeigen. Belgische Politiker diskutieren gerade darüber, ob man in Schulen und in anderen öffentlichen Gebäuden Panic Rooms einführt, also Schutzbunker, in die man gehen kann, wenn es einen Anschlag gibt. Bei der Lufthansa wird erstmal doch nicht gestreikt. Eigentlich hatte die Flugbegleitergewerkschaft UFO für heute und morgen mit einem neuen Streik gedroht. Jetzt hieß es allerdings, die Lufthansa sei den Flugbegleitern in wichtigen Punkten entgegengekommen. Beide Seiten wollen jetzt weiter verhandeln. Ein Hauptstreitpunkt ist die Frührente.
Und sonst in der Welt?
Die tunesische Regierung hat nach dem Attentat gestern in der Hauptstadt Tunis einen einmonatigen Ausnahmezustand für ganz Tunesien verhängt. In Tunis gilt außerdem eine nächtliche Ausgangssperre. Bei dem Bombenanschlag auf einen Bus der Präsidentengarde im Zentrum der Stadt wurden gestern 13 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Die Terrormiliz IS hat sich offenbar zu dem Anschlag bekannt. Im Internet kursiert eine Mitteilung des IS. Darin heißt es, ein Terrorist sei mit einem Sprengstoffgürtel in den Bus der Garde gestiegen und habe sich in die Luft gesprengt. Der IS hätte damit schon den dritten schweren Anschlag in diesem Jahr in Tunesien verübt. Im Juni erschoss ein Mann an einem Hotelstrand in Sousse 38 Urlauber. Im März tötete ein Bewaffneter 21 Touristen in einem Museum in Tunis. Die größte Armee der Welt soll schlanker und schneller werden. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat offiziell den Umbau der chinesischen Streitkräfte auf den Weg gebracht. Wie die South China Morning Post berichtet, soll es nur noch 4 statt 7 Militärkommandos geben. Dafür soll das Verteidigungsministerium mehr Macht bekommen. Die Marine soll ausgebaut werden, ebenso wie die Fähigkeiten des Militärs in der Raumfahrt und im Internet. Schon im September hatte der Präsident angekündigt, dass die Zahl der Soldaten um 300.000 auf dann 2 Millionen reduziert werden soll, was rund 170.000 Armeeangestellte den Job kosten dürfte. Mit der jetzt verkündeten Reform verlieren dem Bericht zufolge auch viele Offiziere ihren Einfluss. Xi ermahnte sie deshalb schon mal, diszipliniert zu bleiben. In Brasilien hat die zuständige Umweltbehörde grünes Licht für den Betrieb des umstrittenen Staudamms Belo Monte gegeben. Noch im September hatte dieselbe Behörde die Genehmigung verweigert, weil noch zu viele Umweltauflagen nicht erfüllt waren. Jetzt sind viele Auflagen zwar immer noch nicht erfüllt, aber das könne der Betreiber auch noch nachholen, sagte die Chefin der Behörde. Die Lizenz für den Betrieb des Staudamms weiter zu verweigern, würde Brasilien bestrafen, argumentierte sie. Der Strom aus Belo Monte mache 19 mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke überflüssig. Das Mammutprojekt im Amazonasgebiet, für das zehntausende Menschen umgesiedelt werden mussten, wird vor allem von Umweltschützern und Vertretern der Ureinwohner kritisiert. Sie finden es falsch, dass durch den Damm so große Flächen von Ackerland und Regenwald überflutet werden und damit der lokalen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen wird. Der Betreiber des Damms will die momentane Regenzeit nutzen, um den ersten Stausee zu füllen.
Wissensnachrichten. Wenn wir Menschen was essen, dann fühlen wir uns nach ungefähr 20 Minuten satt. Die Frage ist, woran das liegt. Es gibt jetzt eine Studie, die hat einen zusätzlichen Auslöser für unser Sättigungsgefühl gefunden. Sebastian Döring aus den Nachrichten, was ist das denn?
Darmbakterien, genauer gesagt E. coli-Bakterien. Forscher am Gesundheitsinstitut Inserm in Rouen in Frankreich haben herausgefunden, dass E. coli-Bakterien einige Zeit nach dem Essen Signale aussenden, die wohl dafür verantwortlich sind, dass wir keinen Hunger mehr haben.
Und diese Signale kommen dann von meinem Darm ins Hirn.
Ja, um das herauszufinden, haben die Forscher erstmal Zellversuche gemacht und diese E. coli-Bakterien isoliert gefüttert. Etwa 20 Minuten später sind diese Bakterien in so einer Art Alarmzustand. Sie hatten sich zu dem Zeitpunkt schon stark vermehrt und schütten jetzt Proteine aus. Also ganz winzige Maschinen, die in dieser Mikrowelt richtig am Ackern sind. Und eines dieser Proteine verhält sich so ähnlich wie ein Hormon, das dem Hirn sagt, du kannst jetzt aufhören mit dem Mampfen, wenn du willst. Bei Tierversuchen haben die Forscher festgestellt, die Ratten wollten aufhören zu essen.
So dieses Ich-bin-satt-ich-bin-hungrig-Gefühl, da hören wir ja häufig nicht darauf, was uns unser Körper sagt. Wirkt sich das dann irgendwie auf den Darm aus?
Wenn wir weniger essen würden, also wenn das Signal im Kopf ankommt, hätten die E. coli-Bakterien es leichter, ihre Population im Darm stabil zu halten. Wenn das so ist, dann ist das für die Darmflora gesünder, also lieber auf den Körper hören.
Von winzigen Darmbakterien geht es jetzt zu etwas größeren Wesen, nämlich zu Elchen. Es gibt Berichte, dass immer mehr Elche in Deutschland leben. Wird der Elch jetzt bei uns heimisch?
So langsam ja. Experten sagen voraus, in 10 Jahren wird der Elch in einigen Bundesländern Teil unserer Tierwelt sein. Gesehen wurde er schon in Vorpommern, der Mecklenburger Seenplatte und der Lausitz. Denn den europäischen Elch gibt es auch beim Nachbarn in Polen. Dort haben sich die Bestände laut dem Thünen-Institut für Waldökosysteme in den letzten 2 Jahren fast verdoppelt. Langsam wird es den Elchen aber zu eng in Polen und einige suchen sich wohl eine neue Heimat.
Wie viel Platz brauchen die denn?
In Deutschland gibt es laut dem Thünen-Institut wohl 3 Elche, die dauerhaft hier sind.
Ist jetzt noch nicht so viel.
Nee, es gab auch mal ein Pärchen, das zur Brunftzeit gesehen wurde, aber die haben sich bisher hier nicht vermehrt. Jeder dieser Handvoll Elche in Deutschland bewegt sich in der Regel 15 Kilometer am Tag. Dabei futtert er 10 bis 20 Kilogramm, und zwar Knospen, Blätterchen, Kräuterchen und frische Triebe.
So, jetzt könnte ich mir vorstellen, Jäger und Bauern sind jetzt nicht so happy, wenn der Elch nach Deutschland kommt, oder?
Richtig. Im Vergleich zum weit verbreiteten Rothirschen oder zum Wildschwein richten die Elche aber kaum nennenswerte Schäden an. Im Bayerischen Wald, da gab es mal einen Elch, der hatte bei seinem Tagestrip aus Tschechien 100 Euro Schaden angerichtet, also relativ wenig. Alles halb so wild, sagt auch der bayerische Elchbeauftragte Rainer Karsch.
Es gibt einen bayerischen Elchbeauftragten.
Richtig, die Bayern haben alles. Er sagt, der Elch geht also nur in Gebiete rein, die verwüstet aussehen. Und im Bayerischen Wald, da gab es ja kräftige Stürme und Borkenkäfer, die haben die Fichtenwälder stark gelichtet und auch Totholz und öde Berghänge hinterlassen.
Also, es gibt Elche in Deutschland. Was es auf jeden Fall seit heute auch gibt, ist ein neuer Geldschein, ein 29er nämlich. Der alte war wohl nicht fälschungssicher genug. Der jetzt schon?
Ja, im Hologramm des Scheins auf der Vorderseite rechts ist ein neues Porträtfenster enthalten. Und dann hält man die Banknote gegen das Licht, wird das Fenster durchsichtig und es scheint ein Porträt. Und was sieht man? Die mythologische Gestalt Europa. Neu sind auch die geriffelten Ränder und Farbwechsel der glänzenden Zahl 20, je nach Blickwinkel von smaragdgrün bis zu tiefblau. Insgesamt sollen 4,3 Milliarden Scheine unters Volk gebracht werden. Allein der Druck kostet insgesamt 430 Millionen. Euro.
Also nicht wundern am Geldautomaten, es gibt einen neuen 20-Euro-Schein seit heute. Danke, Sebastian.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht liegt ganz Deutschland unter einer dichten Wolkendecke. In der Mitte und im Süden fällt auch Regen oder Schnee. Die Temperaturen gehen runter auf 5 bis minus 4 Grad. Der Donnerstag beginnt zumindest im Norden etwas freundlicher und trocken. Im Süden ist es weiter bewölkt mit Schauern bei maximal 1 bis 9 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.